Echte Männer reden, der Podcast mit Rüdiger
und mit Jan.
Hallo, liebe Welt. Jan?
Ja?
Wir müssen über Aggressionen sprechen.
Über meine oder deine?
Über die Aggressionen der Männer dieser Welt. Ja, wir haben uns entschlossen, das heute zum unserem Thema machen. Das heute zu unserem Thema zu machen.
Sollen wir das rausschneiden gleich?
Auf jeden Fall.
Okay.
Ich möchte hier nicht so deppig aussehen. Ja, wir sitzen heute ausnahmsweise in Krefeld, in Jans Wohnzimmer. Deswegen bin ich auch irgendwie schon ganz aggressiv die ganze Zeit als Gast. Wir haben uns mal überlegt, eigentlich ist das Thema Männer und Aggressionen ein recht naheliegendes, finde ich, weil es immer wieder Diskurse und Debatten darüber gibt, dass die Aggression der Männer ein Problem ist.
Ja.
Gerade, ja, genau, also das wird immer wieder diskutiert. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Bedeutungen von Aggressionen, besonders irgendwie im Sport, wo man auch sagt, Mensch, da muss er aggressiver rangehen.
Ja.
Also allein der Begriff aggressiv und Aggression wird in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich benutzt und auch in der sozialen Arbeit. Wir sind ja Sozialarbeiter. Es gibt sicherlich viele, die schon mal den Begriff AAT, Anti-Aggressivitätstraining, gehört haben. Ein Begriff, von dem Jan widerspricht mir, wir glaube ich beide finden, dass er schwierig ist. Ja, und deswegen haben wir uns entschlossen, da uns nichts Besseres eingefallen ist, kommen wir dem Thema Männer und Aggressivität heute ein bisschen mehr auf die Spur. Jan, habe ich das gut eingeleitet so?
Ich finde, du hast das sehr gut eingeleitet, ja.
Gut.
Also ich finde, Aggression und Männlichkeit trifft an oder ploppt an vielen Stellen auf oder wird thematisiert oft als zerstörerische Gewalt auch. Also ja. Aggression wird häufig synonym benutzt.
Ja.
Und es ist für manche vielleicht auch verwirrend, dann zu hören, wie du ja gerade auch angesprochen hast, im Sport jemanden aggressiv anzugehen oder einer aggressiven Spielweise nachzugehen oder eine aggressive Spielweise zu haben. Das sind Dinge, die, wenn man, oder Formulierungen, wenn man sie zu Ende denkt, ja eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Denn ich glaube, Borussia Dortmund ist in den um die 10er Jahre herum sehr häufig deutscher Meister geworden, weil sie sehr aggressiv gespielt haben und sie haben, glaube ich, wenig gefoult.
Jetzt bist du mit Fußballvergleichen bei mir genau an der falschen Stelle. Da bin ich. Ja, das kann sein. Das glaube ich dir, dass das so war.
Und die Vermutung liegt nahe, sich das Wort Aggression genauer anzuschauen. Wir hatten in der letzten Weiterbildungswoche, die wir Ende Juni veranstaltet haben, da auch mal genauer drauf geguckt. Und ich finde, es macht sehr viel Sinn, diese Unterschiede in der Bedeutung oder in der Nutz oder so wie wir das Wort Aggression benutzen, da mal hinzuschauen, wo das herkommt. Und ich habe mal recherchiert, auch im Zuge dieser Weiterbildung.
Sehr gut, sehr gut. Deswegen bist du auch der Intellektuelle von uns beiden.
Genau. Du stellst die naiven Fragen und ich mache den Erklärbär.
Also, Jan, das Wort Aggression, weißt du eigentlich, wo das herkommt?
Ja, es kommt von agredi,
ja,
beziehungsweise adgredere. Das ist lateinisch und heißt an etwas herantreten, etwas angehen, sich an jemanden wenden, einen Ort betreten, etwas beginnen oder jemanden juristisch angreifen. Und in all diesen Bedeutungen findet sich nicht irgendwie eine Bedeutung von Gewalt.
Ich bin gerade total beeindruckt, dass ihr könnt das nicht sehen, weil ihr uns ja nur hört, dass du ohne Spickzettel alle diese Bedeutungen mal ebenso zack, 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 zack
da
hier in den Podcast gezaubert hast.
Siehst du, wie sehr ich mich auf diese Woche vorbereitet habe.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Wie das in Mark und Bein übergeht. Ja.
Ja.
Ich habe so die Vermutung, also ich kann das jetzt nicht erklären, aber ich denke, dass im Laufe der wahrscheinlich auch militärischen Auseinandersetzung irgendwann die lateinische Sprache als Sprache der intellektuellen Führungsriege in den Staaten in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen hat, dass man auf eben militärischer Ebene Aggression verwendet hat, um jemanden anzugreifen.
Mhm.
Ne, also was eigentlich ein juristischer Begriff war, dann irgendwann eben dem Ganzen eine gewaltvolle Bedeutung gegeben hat. Das ist jetzt, ja, ist jetzt meine Erklärung dazu.
Deine Interpretation. Ja, aber es,
Interpretation.
Genau. Aber es geht ja, wir haben dieses Thema ja auch aufgegriffen, wir wollen jetzt ja nicht eine Stunde lang über das Wort Aggression sprechen, sondern Sprache gestaltet Wirklichkeit und an der Stelle erleben wir gerade mit Männern, mit denen wir arbeiten, dass das zu wirklich schwierigen Irritationen bei den Männern führt, die damit beschäftigt sind, ihre Aggressionen irgendwie zu kontrollieren.
Ja, also ich, genau, wir, also ich machen jetzt hier keinen sprachwissenschaftlichen Podcast, aber ich finde das schon wichtig, da so eine Trennschärfe in der Bedeutung reinzukriegen.
Genau.
Und du hast ja gerade von diesem Anti-Aggressivitätstraining gesprochen. Und wenn wir uns nochmal jetzt nur darauf zurückbesinnen, was die eigentlichen Bedeutungen von Aggressionen sind und wie man da wieder so eine undeutsame Suppe geworden ist,
ja.
Es ist ja dann immer mit etwas Bösem, Zerstörerischem,
ja,
und Gefährlichem verbunden.
Ja.
Und bei dem Anti-Aggressivitätstraining geht es, glaube ich, häufig darum, dass Leute oder Männer sich daneben mehr kontrollieren und sich auch irgendwo, ja, abstellen. So kürze,
ja,
ich das jetzt mal kurz ab, da werden, ja, wir wahrscheinlich auch später noch drauf eingehen. Um mal ein Beispiel zu nennen, das mir sehr häufig in meiner Beratungsarbeit begegnet ist, dass Männer zu mir kommen und sagen, ich muss meine Aggression kontrollieren.
Mhm.
Und ich steigt dann häufig da rein und sagt, ja, ich glaube, sie meinen ihre Wut. Ne?
Mhm.
Wut und Aggression sind zwei verschiedene Dinge.
Mhm.
Hatte vorhin noch mal darüber nachgedacht, dass es gerade bei diesem Gefühl der Wut, das ja auch etwas Zerstörerisches ist, was wir auch als aggressiv wahrnehmen oder betiteln, um ein Gefühl geht, das mitunter ja nicht gerichtet ist auf irgendwas, sondern,
ja,
eigentlich so die pure Energie ist. Wir hatten beim letzten Podcast über Männer und Musik gesprochen. Da hatten wir dieses Beispiel von Rage Against the Machine, dieses,
yeah,
Killing in the Name of. Also für mich ist das halt der pure Ausdruck von Wut.
Ja.
Das ist ein Gekloppe. Das,
ja,
und das ist auch
aber
geil.
Sehr, aber sehr fokussiert auch. Sehr fokussiert in dieses Lied hinein. Ne? Und es steckt richtig an und man grölt mit und man tanzt mit und. Ja.
Und es ist eben Rage Against the Machine.
Genau.
Das ist ja schon gerichtet auf etwas. Und da fällt mir der Kabarettist Georg Schramm ein, der mit seiner Bühnenfigur, diesem, wie heißt der, Dombrowski da mit dem schwarzen Handschuh,
okay,
häufig darüber spricht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Zorn und Wut. Also er macht ein politisches Kabarett,
okay,
oder Kabarett.
Ich hör dir zu. I don't judge.
Okay.
Kabarett.
Das kann man, wobei Kabarett ist, egal, auf jeden Fall,
ja,
ein Kabarettist. So,
okay,
so spricht man das. Da bin ich mir sicher, dass das richtig ist.
Gut.
Dieser Kabarettist.
Die Wortherkunft besprechen wir dann beim nächsten Podcast.
Genau. Denn die anderen etymologischen Gedöns. Das hat mich wieder rausgebracht. Also, dieser Kabarettist spricht davon in seinem politischen Kabarett, dass es einen Unterschied zwischen Zorn und Wut gibt, gerade im politischen Kontext, dass es Menschen gibt, die den mit ihrem Zorn auf eine gewisse Gruppierung, Institution gerichtet sind und aus ihrer Wut halt die nötige Energie ziehen, um Dinge umzusetzen, sei es eine Demonstration oder eine Proteste oder. Und ich glaube, das ist dann der Unterschied zu diesem, ja, zu diesen, wenn wir bei dem politischen Kontext bleiben, zu diesen Riots, wo Menschen dann einfach Läden kaputt schmeißen und Autos anzünden, denn davon hat niemand was.
Ja,
und
es ist einfach zerstörerisch.
Genau.
Also es ist dann eigentlich ja keine Aggression, sondern wirklich eine Destruktion an der Stelle.
Mhm. Ja, und
ja,
ich glaube, da tun wir sehr gut dran, wenn wir das voneinander trennen, auch mit den Worten, die,
ja,
wir sie benutzen.
Und genau, also du hast vorhin dieses Beispiel Sport benutzt. Also wir kennen ja, also wir kennen natürlich die Wahrheit, klar. Nein, also wir verkünden ja auch nicht die Wahrheit, sondern das sind ja einfach unsere Gedanken, die wir uns dazu machen. Und es ist ja spannend, dass gerade bei dem Wort Aggression diese verschiedenen Bedeutungen, welches dieser Worte in welchen Kontexten auch in den Vordergrund gerät, ne? Und wer es beim Sport erwünschtes Verhalten ist, entsteht halt dieses Bild tatsächlich, Aggression wäre ein Problem. Aber gleichzeitig ist es ja wirklich der Ort, wo wir, also wir haben auch viel darüber diskutiert, ob Aggression ein Gefühl ist. Und wir eher so dahin tendieren, nein, eigentlich nicht, sondern es ist tatsächlich so die Energie, die uns hilft, unsere Gefühle zu fokussieren, Dingen auf die Spur zu kommen, was uns wichtig ist, was unsere Bedürfnisse sind. Und ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel ist, wenn wir auf Kinder gucken, ja, die haben ja am Anfang nichts, außer irgendwie zu schreien und sich irgendwie bemerkbar zu machen und zu hoffen, dass es erwachsene Menschen gibt oder andere Menschen gibt, die das erhören und irgendwie richtig interpretieren und verstehen können. Mhm. Und von daher werden wir, glaube ich, ohne Aggression, also ohne uns bemerkbar zu machen, anderen Menschen mitzuteilen und zum Teilweise auch aggressiv. Also jeder, der schon mal ein schreiendes Baby mit hochrotem Kopf gesehen hat, sieht ja auch, wie viel Arbeit diese Schreierei ist und wie schwer es dann auch manchmal ist, diese Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen. Mhm. Ja, und das irgendwie unser Leben lang dem irgendwie auf die Spur zu kommen, während dem Kind noch irgendwie unbewusst klar ist, ich brauche irgendwie dies und das und jenes und schrei erstmal, wird es ja zunehmend ausdifferenzierter in unserem Leben. Aber unsere Bedürfnisse ändern sich ja nicht. Also sie werden ausdifferenzierter, aber wir haben ja alle Bedürfnisse und auf diese Bedürfnisse kommen wir irgendwie drauf, indem wir unseren Gefühlen nachforschen, was uns Energie gibt.
Ja, und was du da gerade ansprichst, habe ich mal kennengelernt als Anpassungsprozess. Ne? Wir passen unsere Aggressionen an. Jetzt habe ich auch schon vorgegriffen, oder beziehungsweise hast du ja auch gerade eben schon gesagt, Aggression heißt nicht, jemandem auf die Mappe zu hauen, sondern irgendwo auch für sich zu sorgen.
Ja, und sich zu begrenzen oder so.
Als Kind wachsen wir so in die Welt rein mit Strampeln und Schreien und so, haben einen Ausdruck für irgendwas, für ein Bedürfnis und lernen diese Bedürfnisse dann im Laufe unseres Lebens oder das Verhalten anzupassen, nur den Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ja.
Ich habe eine schöne Definition gehört, Aggressionen sind sach- und zielgerichtete Aktionen. Mhm. Das heißt, die dienen nicht, um etwas kaputt zu machen, sondern wir möchten etwas haben und haben ein bestimmtes Verhaltensrepertoire, das wir im Laufe unseres Lebens erlernt und angepasst haben und können dann irgendwann, ne, am Anfang können wir nur schreien, dann können wir irgendwann sagen, Mama, ich habe Hunger, dann können wir selber den Kühlschrank aufmachen und kochen und irgendwann können wir sogar ein Auto bedienen, um damit zum Supermarkt zu fahren, um uns dann das Essen zu kaufen, um für unsere Familie zu kochen. Ja. Das wäre jetzt mal ganz grob, so nach meinem Verständnis, dann so ein Anpassungsprozess.
Ja.
Und ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, das im Blick zu haben und uns nicht verbieten, da irgendwas abzustellen, ne, und da so was überanzupassen und eben ein, ich glaube, das machen eben viele, eben ein Bedürfnis. Wie du gerade eben schon sagst, die Bedürfnisse bleiben ja immer gleich. Und ich glaube,
Bedürfnisse ändern sich, aber dass wir Bedürfnisse haben und ausleben wollen, das ist ja das, was das Leben auch ausmacht. Also das ist ja, da sind wir ja wirklich an Fragen, was ist der Sinn des Lebens? Also irgendwie, was macht mich glücklich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie gestalte ich Leben mit meinen Mitmenschen? Und das ist ja hochkomplex. Natürlich. Und je mehr wir es schaffen, mit unseren Bedürfnissen bei anderen Menschen verstanden zu werden, desto mehr Gestaltungsspielräume habe ich ja auch. Ja, und es bringt mich ja in eine ganz andere Position, als darauf zu warten, wie ein hilfloses Baby darauf zu warten, dass jemand meine Bedürfnisse erkennt.
Ja.
Durch Gedankenlesen oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch Ursache für viele Konflikte und Schwierigkeiten. Eben nicht, dass die Menschen zu aggressiv sind, sondern zum Teil, dass sie sehr aggressionsgehemmt sind und sich selber sehr zurücknehmen, weil sie sich in Fantasien ergeben, jemand anderem nicht über die Grenzen anderer treten zu wollen oder sich jemand anderem nicht zu zeigen oder nicht zeigen zu wollen oder sich auch nicht trauen, ihre Gefühle, die dahinter stecken, hinter ihren Bedürfnissen sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist vielmehr ein Problem von Aggressionshemmung als von aggressivem Verhalten.
Ja, das ist die nächste Sache, die ich dann auch sage in dieser Beratung, wenn Männer dann sagen, ich habe muss meine Aggression unter Kontrolle kriegen. Also irgendwann kommen wir dann an den Punkt, okay, es geht um ihre Wut und dass die irgendwo hin muss, ne, diese Energie. Und wo muss die denn hin? Ne, das heißt, sie haben ein Aggressionsproblem, sie haben zu wenig an den richtigen Stellen. Ne? Wenn wir uns nochmal auf die vorletzte Folge mit Andreas, da haben wir ja über Männer und Gewalt gesprochen. Ja. Andreas, unser Kollege, war hier als Tätertherapeut. Schöne
Grüße, Andreas Morkamp nach Münster. Genau.
Und da waren wir auch an einer Stelle, an der wir gesagt haben, dass Männer an den richtigen Stellen eine Aggressionshemmung haben, wenn es darum geht, Stopp zu sagen, also sich abzugrenzen. Ne? Dafür brauchen wir ja auch Aggression. Und diese Wut ist ja in den meisten Fällen auch berechtigt und gerechtfertigt, wenn jemand eine Grenze überschreitet. Nur Männer, glaube ich, verlernen das oder möchten sich das nicht eingestehen, dass sie Stopp sagen.
Ja.
Und dann, warum auch immer, entweder aus Angst, entweder zurück eine Grenze zu überschreiten, sich zu sehr zurückzunehmen, wie du sagst, oder das auch nicht ins Lebens- oder in das Männlichkeitsbild passt.
Ja.
Ich halte das schon aus, das macht mir schon nichts.
Ja.
Und ich glaube, das hat sehr viel wieder mit männlicher Sozialisation oder dem männlichen Habitus oder wie wir das auch immer sagen wollen, mit dem männlichen Aufwachsen in unserer westlichen Gesellschaft zu tun, dass sich Männer davon entfernen, was sie eigentlich wollen.
Ja.
Und das ist dann der Prozess von Überanpassung.
Hm.
Gut. So.
Ja, das war's für heute. Habt ihr alles gelernt, habt ihr alles gesagt. Ja, genau. Also das ist, ich hänge an deinen Lippen. Deswegen war ich jetzt etwas überrascht, dass du mich so pausenhaft angeguckt hast. Ja, ich denke, was wir schon auch bei der Folge Männer und Gefühle deutlich gemacht haben, es birgt immer so die Gefahr, in die Bewertung zu gehen. Mhm. Und wir überlegen immer, ja, sind jetzt Aggressionen gut oder schlecht? Und ich glaube, diese Bewertung vorzunehmen, ist nicht hilfreich, weil Aggressionen sind da. Und sie können zerstörerisch sein, wenn wir nicht in der Lage sind, sie gut zu fokussieren. Ja, dann zeigt sich so passiv-aggressives Verhalten oder destruktives Verhalten. Diese Energie ist da. Und man kennt das ja immer wieder, ich weiß gar nicht, da gibt es in Deutschland sicher auch, aber jetzt aus den USA kommen immer wieder Bilder, wo so ein aufgewühlter Mob irgendwie durch die Straßen dann destruktiv ist, obwohl sie vorher ganz viel Energie aufgebracht haben, eigentlich für etwas einzustehen, was ihnen wichtig ist. Ne? Also sie steigen irgendwie ins Auto, fahren irgendwo hin, um irgendwo gegen zu demonstrieren oder ihre Meinung kundzutun. Und dann gibt es so einen Punkt, da kippt das. Da wissen diese Menschen nicht mehr, wohin mit Energie, und dann steht so eine andere Dynamik. Und das gibt diese Seiten, die Aggression hat. Ne? Und ich glaube, also ich weiß nicht, du dich als aggressiven Mann beschreiben würdest. Ich tue mich auch tatsächlich schwer, das so zu sagen, ich bin ein aggressiver Mann. Aber ich bin jemand, der auch aggressiv für sich einsteht und für seine Bedürfnisse einsteht und sich begrenzt. Und die Kunst ist, glaube ich, das immer auf eine Art zu tun, wo es anderen auch die Chance gibt, dass sie es verstehen können und da irgendwie auch anzudocken.
Ja. Ja,
und natürlich kann auch Gewalt ein Akt von Aggression sein. Also in der Regel die Männer, die Gewalt tätig sind, die sagen ja dann vorher, wenn man dann hinguckt, ich habe es irgendwie nicht mehr ausgehalten und das war alles zu viel und der Druck war so hoch, und dann ist auch natürlich diese Gewalt irgendwie ein Ausdruck, dieser Aggression einen Ausdruck zu geben, aber halt ein hochgradig zerstörerischer.
Ja, wenn es halt eine, wenn wir bei der Definition bleiben, dass es eine sach- und zielgerechte Aktion ist, glaube ich nicht, dass jemand, das ist ja eher ein Vermeidungsverhalten dann bei Gewalt.
Ja.
Und ein Ziel wäre ja eigentlich, den Konflikt in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, zu handeln und eben nicht zu zerstören. Das ist ja ein Abwehrverhalten. Und das würde ich so nicht sagen.
Was hast du denn verstanden von dem, was ich gesagt habe?
Ich habe verstanden, dass Gewalt in der Situation, wenn ein Mann sich unter Druck fühlt in einem Streit, dann ein aggressiver Akt ist, und ich glaube, nach Definition dieser sach- und zielgerichteten Aktion ist es dann eher ein Vermeidungsverhalten als ein, natürlich das ist jetzt auch eine Tautologie, denn er hat ja das Ziel, sich zu erleichtern.
Ja.
Ich glaube, wo muss ich da eine Grenze machen? Das beißt sich da.
Ja.
Ich glaube, er war halt vorher nicht aggressiv.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist vielleicht dieser Teil, wenn ich dieser Aggression keinen Raum gebe, dann entlädt es sich oder was auch immer weiß nicht, ob man da noch von, da sind wir ja wieder, bei so einem Detail ist es dann noch Aggression, dann entlädt sich diese Spannung eben auf andere Art und Weise.
Ja, ja? Da sprichst du gerade auch was Schönes an. Ich habe mal von meinem Supervisor einen Satz gehört. Aggressionen sind wie Strom, die müssen irgendwo hin. Und das ist wie bei so einem, ich habe jetzt direkt so eine Assoziation mit so einem Schaltkreis. Ich bin jetzt kein Elektriker, aber ich glaube, es gibt da eben Sicherungen, es gibt eine Erdung, es gibt so Wege, wo man Strom dann hinleiten muss. Und sonst gibt es eben einen Kurzschluss oder irgendwas wird heiß.
Oder eine Sicherung knallt durch.
Ja, oder man kann es eben nicht aufhalten. Ne? Das muss sich irgendwo entladen, abfließen, wie auch immer. Und wenn wir das nicht nach außen tragen, an die richtigen Stellen, wo es auch was Sinnhaftes ist, wo es etwas schaffen kann.
Wo es eine Lampe zum Leuchten bringt.
Wo es eine Lampe zum Leuchten bringt, genau. Dann gehen vielleicht, das sind jetzt auch schon innere Widerstände kaputt. Ne? Ja. Wir gehen dann, richten diese Aggression dann auch manchmal gegen uns selbst. So, ne? Wir hatten über Depressionen gesprochen. Also wenn wir die Aggression irgendwo hinpacken können und eben keinen Punkt zur Entladung finden, dann glaube ich, gehen wir mit uns selber scheiße um und werten uns dann ab, ne, werten unsere Bedürfnisse ab. Also anstatt sie zu verwirklichen und zu suchen, wo kann ich hin damit, dann machen wir eher das Bedürfnis weg oder versuchen das wegzumachen und kriegen uns dann noch schwerer zu packen. Ja. Und dann sind wir auf einem sehr sicheren Weg in die Depression, wenn wir Aggression zur Selbstabwertung nutzen.
Ja.
Das ist ja auch Energie, die wir aufbringen, wenn wir anfangen zu grübeln und so in Gedankenschleifen verfallen. Das kostet ja auch Kraft und ist Energie.
Definitiv.
Und verschenken wir dann an vielen Stellen.
Ja, und auch das ist sprachlich ja ein also auch schön, dass es die Begriffe so heißen, wie sie heißen. Weiß ich jetzt auch nicht, warum es so ist. Aber Depression kommt ja eben auch von etwas wird niedergedrückt, etwas wird unten gehalten. Und ich brauche eine gewisse Energie und Aggression, um dem mich halt auch zu widersetzen, um denen zu widerstehen. Und darum geht es dann ja auch an der Stelle, Menschen, die depressiv, schwermütig sind, die sind halt genau in diesen Selbstabwertungsprozessen, ganz viel in der Bewertung, ne? Nichts hat einen Sinn, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, die sehr verloren darin sind, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu überlegen, wofür möchte ich denn meine Energie einsetzen, und dann so gefangen sind in ihren Gedanken und in ihren Grübeleien, dass dann ganz alltägliche Dinge schon überfordernd sind, weil alles nur noch so eine dunkle Masse ist, und dann sich zu fokussieren und zu sagen, das mache ich jetzt, im Hier und Jetzt, das ist, glaube ich, das, wo wir immer eine gewisse Aggression brauchen.
Ja, also ich glaube auch, Aggressionen spielen immer im Hier und Jetzt eine Rolle, also immer in der Gegenwart. Wir können, weil es ja etwas ist, was ja eben auch jetzt gerade existiert, ne? Also Aggressionen finden jetzt momentan nicht in der Vergangenheit statt. Die fanden da vielleicht statt oder die hatten wir da.
Ja.
Und ne, das ist ja die gegenwärtige Lebensenergie einfach, die wir jetzt einsetzen können. Und natürlich können wir die dazu einsetzen, uns über gestern Gedanken zu machen. Das bringt meistens wenig.
Ja.
Außer Schlüsse zu ziehen und es dann irgendwann besser zu machen, also zu lernen.
Ja.
Also, und außer das, finde ich, müssen wir ja nicht ans Gestern denken.
Es gibt ein spannendes Buch, ich glaube aus den 40er Jahren, von gefährliches Halbwissen, Mitbegründer der Gestalttherapie von Perls.
Der heißt Perls.
Der heißt Mann
kommt aus Berlin.
Er hat aber lange in den USA gelebt und dann wurde wahrscheinlich aus dem Herrn Perls.
Ja, und sein Geburtsname ist Perls.
Ja. Ich würde jetzt weiter erzählen.
Ja, bitte.
Genau, und er hat ein Buch geschrieben, das Ich, der Hunger und die Aggression, und fand es sehr spannend, wie er, finde ich, sehr nachvollziehbar macht, dass, wenn wir essen, nehmen wir ja externe Welt zu uns, wir essen, und diese, um uns diese Welt zu eigen zu machen, brauchen wir einen aggressiven Akt, so, also bei Tieren, die müssen eventuell sogar getötet werden, bei Gemüse nicht, aber spätestens, wenn wir sie in unserem Mund zuführen, wird das zerkaut und zersetzt im Magen, und so machen wir uns ein Stück weit die Welt zu eigen, indem wir sie tatsächlich über einen aggressiven Akt aufnehmen. Und Essen ist ja etwas, was immer im Hier und Jetzt stattfindet und auch einen ganz zentralen Teil unseres Lebens ausmacht. Und ich finde, das ist ein schönes, ist gar keine Metapher, aber ein schönes, doch ein schönes Bild dafür, wie notwendig es ist, dass wir uns auch der Welt zuwenden und sie uns ein Stück weit zu eigen machen. Ne? Mhm. Das eine Teil ist das Essen und das andere ist natürlich auch in Beziehungen. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch, ich wünsche euch, ihr wart alle schon mal verliebt und spätestens, wenn es darum ging, auf die Person, die ihr liebt, mal zuzugehen, zwei Schritte. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie es dann war, wenn man dann sich wirklich mal entscheidet, Körperkontakt aufzunehmen, wie man Millimeter per Millimeter sich irgendwie der Hand nähert oder dem anderen Körper, bis man sich traut, ihn zu berühren. Also wie viel Energie da drin steckt. Mhm. Und da würde man jetzt, glaube ich, nicht klassischerweise von Aggression sprechen, aber ich würde sagen, das ist ein hochgradig aggressiver Akt, diese Energie, den Mut aufzubringen, da wirklich einem anderen Menschen seine Zuneigung zu zeigen. Und es gibt ja genügend Beispiele dafür, kenne ich auch aus meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, dass man sich doch entscheidet, ach, ich mach's lieber doch nicht, das ist mir zu gefährlich, da irgendwie jemandem zu zeigen, wie ich mich fühle oder was ich für ihn empfinde. Heute kriegen wir das alles gut hin, sind wir ja glücklich in viele Beziehungen eingebunden, aber früher, dass das auch wirklich sehr herausfordernd ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese Art von Aggressionshemmung, die, wenn du von früher sprichst, sage ich auch mal, junge Männer in der Pubertät haben, also hatte ich auch auf jeden Fall.
Ich habe es gerade so ein bisschen mich lächerlich, das ist ja heute noch so, also manchmal, dass es wirklich schwerfällt, Freunden zu sagen, Mensch, ich vermisse dich, und dann sich so in Fantasien, ich rufe morgen mal den Jan an, ach, der hat aber bestimmt eh keine Zeit, ich lasse es lieber. Also diese Angst vor Zurückweisung und es hat halt alles immer auch einen Preis, nicht aktiv zu sein.
Und ich glaube, du hast es ja auch jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gemacht, ne, die so zu verhalten, und du weißt ja, wie es ist. Und ich glaube, im heranwachsenden Alter, also so in der Pubertät, vielleicht so also so bis 20, probieren wir ja sehr viele Sachen aus. Ne? Da werden Beziehungen ja auch anders. Ja. Also da werden für viele junge Männer, geht es da nicht mehr so darum, da ist das junge Mädchen da vorne, da geht es nicht mehr um Lego-Spielen, sondern
Mann.
Oder auch der junge Mann. Ja. Und da geht es dann vielleicht nicht mehr um Lego-Spielen oder um zusammen Musik hören, sondern da verändert sich ja
plötzlich
dann auch die Intention.
Genau, da hat jemand einen Körper, der irgendwie auch ganz spannend ist.
Und ich glaube, dann selbst auch damit beschäftigt zu sein, was geht eigentlich gerade in mir vor und wie sage ich das jetzt jemand anderem, der vielleicht in der gleichen Situation ist. Und ja, das ist, glaube ich, beziehungsweise habe ich das so erlebt in meiner Peer Group, dass das in vielen Situationen auch so bewertet worden ist. Also ich war auf einer Gesamtschule, da waren halt sehr viele coole Jungs, ne, die Hip-Hop gehört haben, und mittlerweile kann ich jetzt darüber auch lächeln, aber damals war das auch so bedrohlich, von denen dann abgewertet zu werden, ne? Ja. So seine Bedürfnisse zu äußern oder auch mit seiner Ratlosigkeit dazustehen, weil die halt diese Fassade hatten und dann alles so, ne, abgewehrt und
das war zumindest deine Interpretation davon, ne? Wahrscheinlich sah es ja bei den Jungs ähnlich innen drin so aus wie bei dir auch, ne? Aber
ja, deswegen
alle halten das Spiel aufrecht.
Genau, ja, diese Fassade dazu gehabt zu haben und da eben sich nicht sprachfähig zu entwickeln, das ist schade.
Ja.
Ne? Das, und ich erlebe das in der Beratung häufig oder ja eigentlich ausschließlich dann als was sehr, sehr Lebendiges, wenn Männer dann merken, ach, ich kann das ja sagen und dann passiert was und ich kann ja für meine Bedürfnisse einstehen und ich kann ja was machen und ich kann mich ja verwirklichen. Und das ist dann meistens mit Ängsten verbunden. Du hast ja gerade auch schon davon gesprochen, es braucht Mut, auf jemanden zuzugehen, um was zu gestalten, sich auch zu offenbaren.
Ja.
Und es ist wirklich meistens damit verbunden, dass Männer das auch erstmal klarkriegen müssen. So, boah, ich kann jetzt aus meiner Komfortzone raus und ich spüre mich wieder, ne, lebendig auch in anderen Kontexten. Und ich glaube, wir brauchen, das ist eben ein Wachstumsprozess, ne? Wir brauchen Aggression, um zu wachsen. Und wir wachsen permanent, wir wachsen durch jede Krise, durch jede Tat, die wir machen, die von uns herauskommt, wo wir unsere Bedürfnisse verfolgen. Und das ist was etwas, woraus wir das Gefühl schöpfen, was wir Glück nennen können, glaube ich. Du lachst so.
Ich finde das, ich erfreue mich an deiner pathetischen Zusammenfassung, ja, dass wir Glück nennen können. Aber wir sind ja auch ein philosophischer Podcast, definitiv.
Seit heute, ja.
Ja. Ja, wir sagen immer, also das ist ja tatsächlich oft, was auch in den Lebensratgebern und immer wieder kommt, Mensch, der Weg zum glücklichen Leben und. Also die Frage Glück, was wir glücklich nennen können, das Gefühl, das wir glücklich nennen können. Die Frage ist ja wirklich, ist glücklich sein, ist ja tatsächlich auch eher ein Zustand. Also ein Zustand und da haben wir ja bedingt Einfluss drauf. Also manchmal macht das Leben Dinge, da können wir noch so viel richtig machen, was uns zum Weg der Glückseligkeit führt und wir sind es trotzdem nicht. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kann ich mein Leben auf eine Art und Weise gestalten, dass ich möglichst oft zu dieser Bewertung kommen kann oder zu dem Schluss, boah, ich bin grundsätzlich glücklich. Und da geht es ja tatsächlich darum, seine Bedürfnisse im Hier und Jetzt immer wieder auch zu überprüfen und auch immer wieder den Mut zu finden, zu gucken, was möchte ich eigentlich verändern? Und für Veränderung brauche ich Mut. Also in allen Wegen, auch wenn es manchmal heißt, Dinge zu beenden, ne? Eine Frau, eine Partnerin, einen Partner zu verlassen, den Wohnort zu wechseln, Dinge, mit denen wir alltäglich konfrontiert sind, Verantwortung dafür zu übernehmen und dem immer wieder auf die Spur zu kommen und zu gucken, wofür will ich denn meine Energie einsetzen?
Ja.
Bis hin zu der Frage, was ist eigentlich Glück? Ja, und gerade bei den Männern, die ich in der Beratung immer wieder erlebe, die sehr oft kommen, also Männer kommen nicht in die Beratung, weil sie glücklich sind in der Regel, sondern sehr verzweifelt sind und in diesem Spannungsfeld sind, hey, ich habe eigentlich alles.
Ja,
ich habe
eine
Frau, die mich liebt, ich habe zwei nette Kinder, ich habe einen tollen Job, ich habe hier das mein BMW und trotzdem bin ich unglücklich. Und mit denen wirklich dann intensiv dran zu arbeiten, von diesen Bewertungen wegzukommen. So, worum geht es denn eigentlich? Und ihre Bedürfnisse heute mit 35 sind andere als mit 20.
Ja, und wahrscheinlich haben manche Bilder dann mit 20 auch noch so Orientierung gegeben, was brauche ich zum Glücklichsein.
Ja.
Und ich muss jetzt gerade an die, ich glaube, es war die zweite Folge, vielleicht auch sogar die erste, denken. Da hast du auch dieses Beispiel genommen und dann gesagt, ich bin jetzt in dieser Mühle drin und komme dann nicht mehr raus.
Ja.
Und diese, ne, das, ist das, heißt das eine, ist das eine Suggestion? Keine Ahnung. Ne? Also der Glaube daran, ich muss das Haus, die zwei Kinder und den BMW fahren, dass das jemanden glücklich macht und quasi so eine Blaupause zu leben, ist dann hinterher mit dem Resultat verbunden, dass wir dann nicht mehr selber leben, sondern gelebt werden. So.
Ja.
Und das ist dann wirklich, macht nicht mehr glücklich. Ja.
Und an der Stelle, sind ja auch ein politischer Podcast, mal wieder eine kleine Kapitalismus-Kritik.
Ja, ja, ja.
Unsere Biografie ist ja genau auch danach ausgelegt, erzogen zu werden und gerade in Schule immer wieder mit diesem Bild konfrontiert zu werden, wenn du beruflich erfolgreich sein willst oder willst, musst du dich in der Schule bemühen. Also wo diese Bilder ja auch erzeugt werden. Wir leben alle in einem Land, das in einem freien Land erfreulicherweise, wo man diese Bilder natürlich auch in Frage stellen kann, aber die sind natürlich schon sehr wirkmächtig. Und wer mit 17, 18-jährigen Jugendlichen, Jungs arbeitet, wenn du die fragst, was ihr denn mal erreichen wollt, ja, irgendwie gute Ausbildung, fetten Wagen und nettes Mädchen hätte ich gerne. Und das ist dann so diese Fantasie, ja, gut, irgendwie Geld verdienen, sich ein cooles Auto kaufen. Also erlebe ich oft sehr männlichkeitsbezogen. Und ich finde das gar nicht so wichtig, welche Bilder das sind, aber es sind sehr wenige Bilder. Also die haben sehr wenig ein Gespür daraus, was hat mich eigentlich glücklich gemacht. Mich macht glücklich, dass ich viel mit meinen Freunden rumhänge, aber das tue ich ja nur, weil ich hier die ENA-Schule treffe. Aber dass das eigentlich das Zentrale ist, viele liebe Menschen um sich zu haben, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe, erlebe ich ja selber. Ich bin Ende 30, du bist Mitte 30. Für mich ist es durchaus kompliziert, mit meinen liebsten Freunden, die ich seit der Schulzeit kenne, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mhm. Wir wohnen über ganz Deutschland verteilt und wir haben echt zum Glück, ich glaube, alle so stillschweigen vor 5, 6 Jahren mal so die Kurve gekriegt, boah, das wäre echt scheiße, wenn wir uns nicht mehr sehen, ne, und kriegen es relativ gut hin, in verschiedenen Konstellationen immer wieder Zeit miteinander zu verbringen, weil wir einfach merken, das ist sowas Wertvolles, diese Intimität aus unserer Jugendzeit zu haben. Und da gehen wir richtig aggressiv dran. Also wir verhandeln das mit unseren Partnerinnen und Partnern und mit den Familien, das, was wir ich irgendwie schaffen, hier mal ein Wochenende zu kriegen. Und in der Regel sagen alle Partnerinnen dann auch, nein, ey, gönn dir das. Ich sehe, wie wichtig dir das ist. Ich sehe, wie viel Freude du da hast. Ich sehe, wie glücklich und zufrieden du nach Hause kommst.
Mhm.
Ne? Und seine Partnerin zu überzeugen, du pass mal eben das Wochenende mit den zwei Kindern hier alleine eben auf. Ich gehe mit den Jungs Blödsinn reden, Bierchen trinken und durch den Wald laufen. Das ist schon zumindest Arbeit. So, ne?
Ich glaube, das ist auch die Formulierung.
Wobei natürlich alle meine Freunde die verständnisvollsten Partnerinnen haben. Ne? Schöne Grüße.
An alle.
Ja.
Ich finde das ganz interessant, dass du da auch direkt mit der Kapitalismuskritik anfängst. Es geht ja nicht nur darum, dann irgendwann Fettkohle zu verdienen, sondern welche Bedürfnisse erfüllen wir ja dann uns auch damit.
Ja.
Ne?
Ja.
Also natürlich ist das eine Bedürfnis, halt, also glaube ich, dann so ein gewisses Ansehen zu haben, vermute ich jetzt mal, steckt dann dahinter. Ne? Und das andere ist, also ich glaube, Richard David Precht hat letztens gesagt, das Schlimmste, was dem Kapitalismus passieren kann, ist, wenn es Menschen gibt, die keine Sachen mehr kaufen.
Ja.
Und deswegen ist so ein kapitalistisches System ja auch sehr gut darin, dann eben Sachen zu verkaufen und Bedürfnisse zu generieren, ne, die eigentlich nicht da sind. Hatte irgendwann auch mal gehört, dass es ein neues Hobby gibt und das heißt Shopping. Also es ist jetzt ein Hobby geworden, Sachen einzukaufen.
Ja.
Wo ich mich dann auch frage, gut, Geld ausgeben, das kann man auch sinnvoller machen.
Ja.
Als Dinge zu kaufen, die wir dann eigentlich gar nicht brauchen.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt auch ein alter Hut. Mir geht es ja vielmehr darum, dass wir uns damit oder mit diesen Bedürfnissen halt von uns selbst entfernen.
Ja.
Auch mit, ist mir ja mittlerweile auch häufig begegnet in Beratungen, gerade bei jüngeren Männern sind Bedürfnisse, die so über Bilder von Medien vermittelt werden, wie Instagram oder
TikTok.
TikTok, genau, oder ne, also alles, was so Mode ist, ne, in den Urlaub fahren, viel Reisen und Luxusgüter und sowas, das ist manchmal auch sehr weit weg von der wirklichen Lebensrealität der jungen Männer, die dann gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und denken, ja, ich stehe auf Luxusgüter und haben dann...
Das ist jetzt okay, blöd. Ja, ist jetzt blöd. Genau. Aber das ist ja wirklich auch der zentrale Teil, zu gucken, was, und das ist ja wirklich eine für alle immer eine große Rolle, was brauche ich wirklich?
Hm.
Also was will ich wirklich? Ne? Also da ist ja jeder schnell auf einfach, ich hätte gerne dies und das und jenes, ne? Wo ich auch denke, ja, wenn ich Sachen geschenkt kriege, weiß ich nicht, muss ich auch mal gucken, wo ich dann wirklich Nein sagen würde. Aber wirklich den Bedürfnissen auf die Schliche zu kommen und sich nicht durch andere Bedürfnisse selber zu veräppeln. Wie gerade schon gesagt, ja, ich habe hier, aber gucken Sie doch mal hin, ich fahre hier den fetten BMW und ich verdiene 8.000 Euro im Monat und das ist alles geil.
Ja.
Ne, arbeite, Klammer auf, arbeite 65 Stunden die Woche, sehe meine Familie nicht, meine Kinder nur am Wochenende, vermisse die ständig und so weiter und so fort. Und da will ich zu gucken, bei den Bewertungen nicht in eine Sackgasse zu laufen.
Ich hatte gerade den Satz im Kopf, der natürliche Feind des Bedürfnisses ist die Bewertung. Also oder auch die Abwertung, beziehungsweise ne, einmal die Abwertung der eigenen wirklichen Bedürfnisse und dieses vorgelebt bekommen, was ist lebenswert oder was lebenswert ist oder zu erreichen ist.
Eine Frau hat das viel geguckt, ich komme jetzt auf den Namen, es gibt diese Aufräumkünstlerin, die immer den Satz hat, die dann zu den Leuten nach Hause geht und die Kleiderschränke aufmacht. Könnt ihr mir per E-Mail schreiben, wie sie heißt. Marie Kondo. Und die dann immer den Satz hat, macht es dich glücklich. Und wo ganz oft man an dieser Grenze ist, eine Unterhose hat drei Löcher, aber kann ich ja noch mal anziehen. Ne? Mhm. Und das immer so ins Verhältnis zu setzen, sich wirklich zu fragen, macht es dich glücklich? Ne? Und wie erfüllend es ja auch tatsächlich ist, sich von Dingen zu trennen.
Mhm.
Und wie viel Kraft es auch manchmal braucht. Hier aber das T-Shirt habe ich seit 35 Jahren. Damit bin ich schon zum Abi gegangen. Er hat 18 Löcher und du hast nicht mehr den Körper von damals, als du 18 warst. So, also loslassen zu können auch. Ja. Ne? Und
ja, wenn, also da loslassen von Dingen, die dann, die wir wirklich nicht mehr brauchen.
Ja.
Ne? Wenn wir Dinge eigentlich noch gebrauchen können, nur permanent neue Sachen kaufen müssen, weil wir meinen, das tun zu müssen, weil es uns irgendjemand gesagt hat, ist ja dann wieder was anderes.
Ja.
Jo.
Und dann bleibt ja tatsächlich, wenn du den Fernseher anmachst oder Social Media anmachst, da wird ja genau dieses Bild erzeugt. Ne? Neues Auto heißt Freiheit. Also wie ja auch deutlich wird, wie viele Emotionen gerade in der Werbung benannt oder gezeigt werden. Ne? Die glückliche Internet-Vergleichsportal-Familie und so, ne, die alles checken und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich gehe gar nicht darauf, ob das gut oder schlecht ist, aber sondern sinnbildlich davon, wenn du dir eine Autowerbung anguckst, wie viele Gefühle da benannt sind. Ja, das heißt auch, finde ich, passt das Wort auch, wie aggressiv Firmen ihre Produkte bewerben. Ne?
Ja,
und
ja,
ich glaube,
genau.
Und ich glaube auch, weil sie einfach davon überzeugt sind, dass sie geil sind, ist ja auch legitim. Ne? Aber wo ist denn der Raum zu, also es gibt keine Werbung dafür, ey, entspann dich mal, such dir mal eine nette Partnerin oder einen netten Partner und guck, was dich wirklich glücklich macht. Also das passt halt auch nicht in die Konsumgesellschaft. So, und da sind wir auch oft sehr mit alleingelassen.
Und ich glaube, das Einzige, was sowas, diese vermittelte, ich sage jetzt schon Bedürftigkeit macht, ist, glaube ich, ein Gefühl der Manie oder so ein manisches Glück. Ne? Glück ist ja so ein, hat ja auch so zwei Bedeutungen. Du sagtest gerade, Glück ist ein Zustand. Vielleicht so ein, ich verstehe das so als permanentes Grundrauschen.
Ja.
Und Glück gibt es ja auch in diesem Satz, Glück macht an Höhe, wird, was ihm an Dauer fehlt. Ne? Also dieses euphorische Ding.
Den Satz musst du nochmal langsam sagen. Glück
macht an Höhe, wird, was ihm an Dauer fehlt. Also das ist so intensiv, aber auch sehr schnell vorbei.
Ja.
Und da wären wir wieder bei, wer ist das nochmal? Erich Fromm mit Haben und Sein. Ne? Das eine ist so wie Dopamin. Ne?
Ja.
Macht einmal so, bam, so einen euphorischen Moment. Und das andere ist so ein, ja, das ist so ein Zufriedenheitszustand.
Ja.
Und ich glaube, wir können diesen Zufriedenheitszustand erreichen, wenn wir von diesen Bewertungen wegkommen und uns selbst aufrichtig gegenüber auch Entscheidungen vertreten können. Also wenn wir merken, ja, diese Aktion habe ich jetzt hier gemacht, weil ich das und das erreichen wollte und ich stehe dazu.
Ja.
Also ich glaube, ein aggressives Verhalten ist deswegen auch gesund, weil es uns hilft, mit uns im Reinen zu sein.
Ja.
Wir verstecken uns ja nirgendwo dahinter, sondern würde sogar sagen, ein aggressives Verhalten führt dazu, also ein achtsam aggressives Verhalten, ne? Also nochmal mit dem Aggressionsbegriff von,
ja,
von diesen gesunden Aggressionen, führt dazu, da hilft uns, dass wir uns im Spiegel betrachten können und sagen, ich bin mein bester Freund oder
ja,
ich tue mir gut mit dem, was ich mache.
Ja.
Und es
verhindert, ich mache manchmal so einmal im Jahr so Silvester rum, wenn das Jahr zu Ende geht, dann finde ich bei mir manchmal so Gedankenspiele. So, ich mache keine Pläne fürs nächste Jahr machst dieser, aber wo ich nochmal so zurückblicke und mich so ein bisschen denke, boah, wenn ich morgen tot umfalle, steht da noch was auf meiner Liste, was ich unbedingt machen will? Und natürlich finde ich noch Sachen, also ich hoffe, ich kann diesen Gedanken noch an viele, viele Jahre haben. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die tragen so Gedanken mit sich rum. Das oder jenes wollen sie immer mal machen und warten darauf, dass die richtige Zeit kommt.
Mhm.
Und das ist aber etwas ganz Bedeutsames für sie. Das ist eine ganz große Rolle. Und sie warten auf den richtigen Moment und die richtige Zeit und sind sehr damit beschäftigt, genau wie du es gerade so ein bisschen beschrieben, sich in diesen Fantasien zu. Irgendwann, dann mache ich das. Und wir haben diese Fantasien alle und wir machen ja auch Pläne. Aber dass wir diese Sehnsüchte ernst nehmen und wirklich hingucken, für welche Bedürfnisse stehen sie eigentlich, ne? Für Veränderungen, dass wir Dinge verändern, wo docke ich damit an? Und dafür dann auch aggressiv einzustehen. Ne? Also wir alle wissen ja, ob wir die nächsten 30 Jahre gut überstehen und was wir machen, wenn wir in Rente sind. Dann bist du in Rente und dann denkst du, dann fahre ich mit dem Fahrrad um die Welt und dann fällt dir auf, oh ja, ich bin ja 70, ich kann gar nicht mehr 100 Kilometer Fahrrad fahren am Tag.
Ja. Genau, ne, also die ganze Zeit abzuwarten, ja, ich muss noch auf meine Frau warten, die kann ich gerade nicht alleine lassen und irgendwann, also ich hatte letztens in einer Beratung auch so ein Beispiel, ne, dass dann jemand, der ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen betagter und hat da so Träume und das war dann auch Thema, ne, entweder machen sie es jetzt, wenn sie noch 5 Jahre warten, wissen wir beide, viel Zeit haben sie nicht mehr.
Ja.
Und das ist ja nicht nur, also ich würde auch gerne nochmal auf so eine so eine persönliche oder die individuelle Ebene kommen. Ne? Du sagst es ja gerade, dass es so ein Abwarten ist manchmal. So, wann erfüllt sich mein Bedürfnis von alleine?
Ja. Oder wann erfüllt es jemand anders für mich?
Genau. Und das geht halt nicht. Also wenn es jemand anders für uns erfüllt, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn wir das selber machen.
Ja.
Also das ist ja was sehr Kindliches zu erwarten, dass da, ich nenne das jetzt mal, dass da Mama und Papa kommen und jemandem oder uns dann einen Teller Bolognese hinstellen.
Ja.
Sondern ne, wir sind halt als erwachsene Männer dazu in der Lage, für uns selber zu sorgen und für uns selber einzustehen. Und das ist was, wie wir, oder das sind Prozesse, da ja, erleben wir uns dann eben als handelnde Individuen. Und ich meine, das macht ja auch Bock. Also das ist ja,
ja klar.
Wir erleben dann Selbstwirksamkeit und spielt auch in Beziehungen dann sehr, also häufig eine große Rolle, wenn sich ein Männer hinsetzen und sagen, so, ich habe meiner Frau da jetzt gesagt, dass mein Tag scheiße war, warum nimmt die mich nicht in den Arm?
Ja. So,
und anstatt zu sagen, oh Schatz, nimm mich doch mal bitte in den Arm,
ja.
Mein Chef war heute böse zu mir, das macht mich traurig.
Ja, fühl mich dann, alleine,
ja,
wünsche mir ein bisschen Zuneigung.
Ja, also da, und dann direkt mit der Moralkeule dann ankommen und sagen, ich habe so eine scheiß Frau, die ist ja so kaltherzig.
Ja.
Das,
ich sitze da wie ein Häufchen Elend. Ja.
Und wo es dann noch spannender wird, oder wir hatten ja vorhin auch schon dazu ein bisschen angerissen, das Thema, wenn es um menschliche Nähe geht oder auch eben um Sexualität. Also wie viele Männer sich auch nicht trauen, so in Partnerschaften sich zu äußern und was sie an Wünschen haben.
Ja.
Ne, also was sie auch an authentischen Wünschen haben und die auch sein dürfen.
Da müssen wir, glaube ich, tatsächlich über Männer und Sexualität würde ich gerne auch nochmal eine eigene Folge machen, denn ich glaube, da gibt es tatsächlich, Männer können ja viel über Sex reden, aber sie können ganz schlecht wirklich mal über Sex reden, über die eigene Sexualität. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo es gerade bei dem Thema Aggression nochmal deutlich wird, also wo auch bei Männern diese Fantasie vorherrscht, ich muss immer können, wollen und machen. Und da glaube ich auch, dass oft manchmal fehlinterpretiert wird, für welche Bedürfnisse nach Nähe und Intimität da eigentlich hinterstehen. Ne? Und ich gebe dir immer wieder dann auch die, machen wir bei einem Sex-Podcast.
Machen wir einen Sex-Podcast, ja.
Jan, ich würde mal gern aggressiv auf ein Bedürfnis aufmerksam machen, das vielleicht eine unmerksame Pause kurz machen, dann kann ich nämlich einem sehr realen Bedürfnis nachkommen.
Ja, ich werde das auch tun. Also einem anderen Bedürfnis.
Gehen wir aber nacheinander, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, ich rede von einem anderen Bedürfnis.
Ja, Jan, nachdem wir uns jetzt unsere Bedürfnisse mitgeteilt haben und sie uns erfüllen konnten.
Ja.
Genau, wir hatten über Sex und Männer. Nein, also führen wir das nicht zu weit aus. Ich würde den gerne nochmal den Fokus richten auf die Problematik des Aggressionsbegriffes, insbesondere im Kontext von Gewalt.
Ja.
Es gibt ja schon, also tatsächlich dieses Thema Anti-Aggressivitätstraining, was zum Teil sehr gehypt wird, ne, mit dieser Fantasie, Männer sollten ihre Aggressionen in den Griff kriegen.
Ja.
Und ich kann diesem Satz erstmal viel abgewinnen. Männer sollten ihre Aggressionen in den Griff kriegen. Finde ich nachvollziehbar. Sollten sie. Sollten sie. Gehört zum Aufwachsen dazu. Und dass es ja wirklich dann Teil dieses Trainings ist, genau aushalten zu lernen. Nämlich eben den eigenen Bedürfnissen nicht nachzugehen, sondern aushalten. Und egal wie jetzt diese Trainings ablaufen, darum geht es mir gar nicht, aber dass das Bild, was da mitschwingt, eben auch bei Männern, die du gerade gesagt hast, dazu führt, dass sie sagen, ich möchte meine Aggressionen unterdrücken oder zu der Bewertung zu kommen, ich bin manchmal aggressiv und das ist schlecht, ist, glaube ich, Teil davon, wo wir auch schon mal bei dem Thema Männer und Gefühle gesprochen haben, dass es dann ganz schnell darum geht, das wegzumachen.
Ja.
Und wenn ich überhaupt erstmal, ich glaube, Gefühle und auch das Wort Aggression ist erstmal schwer mit Worten zu beschreiben, aber erstmal zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das. Manchmal habe ich so einen Stein im Bauch oder bin so angespannt oder merke, boah, ich muss irgendwie was machen, ne? Und machen Männer ja auch, dann gehen sie durch den Wald joggen oder klären irgendwas. Aber erstmal zu merken, da ist eine gewisse Energie in mir und dem auf die Spur zu kommen. Und das Risiko ist, dass ich dann, wenn ich da überhaupt was merke, schon anfange, okay, ich darf das nicht fühlen.
Ja, ja. Ja,
ich darf diese Aggression, diese Energie nicht spüren. Vielleicht auch, weil sie dann schon die Erfahrung gemacht haben, wenn sie mal irgendwo lauter für sich einstehen und an irgendwelcher Stelle auch versuchen, sich zu hey, jetzt schrei nicht rum, jetzt sei nicht so aggressiv. Ne? Und dann sich auch zu gönnen, so bin ich aber gerade. Ich suche mir das ja nicht aus, das ist jetzt gerade da. So, und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich ein Problem, dass wir den Menschen, Männern wie Frauen zumuten, kontrolliere dich an der Stelle. Kannst du mir so ein bisschen folgen? Also es schwingt immer so mit, sei bitte immer rational und beherrscht.
Ja.
Und wo ich sage, liebe Paare, findet eine Streitkultur.
Ja.
Und wenn das für euch stimmig ist, euch mal 2 Minuten anzuschreien, ja, anzuschreien, nicht Teller nacheinander zu werfen, sondern anzuschreien und sagen, ich finde aber, du bist nie da und das muss einfach mit der Energie raus, dann kann das ein Weg sein, der funktioniert.
Ja, also ich glaube da, also mir fallen da jetzt mehrere Dinge zu ein, die ich darauf erzählen könnte. Und das erste ist, wie du sagst, mit der Streitkultur.
Ja.
Häufig wird dann so in dem, oder wird mit diesem Phänomen gesprochen, der hat mich angeschrien, der war laut, der war aggressiv.
Ja, wer schreit, hat Unrecht.
Und ich glaube, dass in Beziehungen, ne, wenn dann Männer werden ja dann auch mal zu mir geschickt zum Beispiel, ja, und sagen, ja, ich habe meine Frau angeschrien. Und ich denke, ja und? Also ja, ist das wirklich das Problem? Oder ist es vielleicht das Problem, dass ihre Frau Angst hat, weil sie überhaupt nicht weiß, warum sie schreien?
Ja.
Und ne, da werden dann so, werden aus Phänomenen, finde ich, viel zu vorschnell Schlüsse gezogen und da werden dann
bewertet, ja.
Genau, ne, und da wird dann, der schreit, der ist aggressiv, der ist gefährlich.
Ja.
Und also, wenn hier als Deutschland gegen Portugal 4-2 gewonnen hat, da habe ich auch bei jedem Tor geschrien, ne? War ich auch aggressiv, aber es hat dann niemand Angst vor mir. So, ne, weil alle Leute vertrauen mir, ja, und ich, ja gut, ich war jetzt auch nicht wütend und auch nicht, hat jetzt auch nicht
war ein Schrei der Freude, genau.
Und aber da geht es ja auch um Vertrauen in einer Beziehung. Und wenn das nicht da ist, dann ist das eher das Problem.
Ja.
Und ich musste gerade daran denken, als du von diesen also wirklich Anti-Aggressivitätstrainings gesprochen hast. Ich war einmal in einem Netzwerktreffen zu Gast und habe da, also war nicht in Krefeld, sondern in einem anderen Kreis und habe da dann die Methode vorgestellt, ne, nach der ich arbeite. Oder wir arbeiten ja auch in unserem Beraternetzwerk und habe dann auch von Aggressionen gesprochen und dass es darum geht, dass Männer ihre Aggressionen kennenlernen und die sinnvoll und für sich und achtsam einzusetzen.
Ja.
Und habe dann auch angesprochen, dass es bei manchen Anti-Aggressivitätstrainings oder die haben ja auch alle unterschiedliche Namen wahrscheinlich und manche machen ja diese Methode des heißen Stuhls.
Ja.
Und den interpretieren die so, dass es darum geht, Männer anzuschreien, zu beleidigen und da Grenzen zu überschreiten, um zu sagen, jetzt weißt du mal, wie das ist, hier, wie Grenzen überschritten werden. Und ich glaube, das kennen die ja schon.
Ja.
Ne, das erleben die seit ihrer Kindheit und haben immer, okay, ja, ich muss aushalten, ich darf das nicht mehr, also darf mich nicht wehren quasi und meine Wut ist schlecht. Und das ist ja auch, ne, die Frage sich zu stellen, warum darf der das denn oder die, ne, mich hier so anschreien? Das ist ja auch so ein
warum soll ich das lernen, mich anschreien zu lassen? Das ist ja auch so eine Frage. Also.
Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht und finde das auch nicht so, ne, aus meiner Sicht ist das halt nicht sinnvoll, weil das kennen die halt, die Männer. Und dann sagte irgendwann jemand, ja, die lernen ja dann die Erhöhung der Frustrationstoleranz.
Ja.
Und dann war für mich, ja gut, Frust heißt ja, dass die ja dann irgendwann härter zuschlagen, weil wenn die mehr Frust aufbauen, dann heißt das ja, die platzen ja dann irgendwann und laufen Amok oder so.
Ja.
Und dann sagt diese Frau wieder diese Antwort, ja, und sie lernen ja, ihre Frustrationstoleranz zu erhöhen. Und ich sage, ja, und das ist ja gefährlich. Und wir haben völlig aneinander vorbeigeredet und mittlerweile ist mir klar geworden, diese Frau hat ein ganz anderes Aggressionskonzept gehabt als ich.
Ja.
Weil ich glaube, dass diese Frau, mit der ich da gesprochen hatte, von diesem, es gibt ja die Aggressions-Frustrationshypothese, dass Aggression in einem zerstörerischen Sinne immer durch eine Frustration folgt und das unmittelbar zusammenhängt. Ne? Und Aggression ist immer eine Folge von Frustration. Frustration führt immer zu einer Aggression im zerstörerischen Sinne.
So eine Destruktion dann.
Ja, genau.
Es wäre genauer
eine,
zu ja, sein.
Eine destruktive Energie.
Ja.
Und die Folge, wenn man das zu Ende denkt, ist, man muss einfach die Toleranz dieser Frustration, also was hinzunehmen, einfach erhöhen. Und ja, mehr muss man ja nicht machen.
Ja.
Und dem widerspreche ich vehement. Und ich habe ein anderes Verständnis von Aggression.
Ja, die,
ich glaube,
also genau, also die Frage ist, da ist ja in der, also Kinder müssen das ja lernen. Also Kinder lernen ja auch, wenn sie frustriert sind, zu merken, ne, mit 2, 3 Jahren, wenn sie merken, sie kriegen etwas nicht und werfen sich schreiend im Supermarkt auf den Boden. Ja, ich weiß nicht, als ich das letztes Mal gemacht habe, vor 2 Wochen.
Wurde so komisch angeguckt.
Genau, also,
von der Kassiererin.
Also ich glaube, weiß nicht, ob das Frustrationstoleranz das richtige Wort ist. Also wir werden ja frustriert im Leben.
Ja, natürlich. Ne?
Wir werden enttäuscht und das heißt ja im Grunde nichts anderes, wenn ich mal weiter überlege, meine Bedürfnisse, die ich jetzt gerade habe, werden nicht erfüllt oder ich kann sie mir nicht erfüllen.
Wobei Enttäuschung und Frust, das sind ja 2 verschiedene Dinge.
Genau, aber worauf ich hinaus will, ja, diese Toleranz zu erhöhen, also das, dann ich glaube, wir können sie nur dann erhöhen, wenn es einen Nachreifungsprozess braucht. Also wenn man wirklich davon ausgeht, die hatten damals nicht die Chance, das zu lernen. Und da fallen mir bei ja eher irgendwelche so verhätschelten Kinder ein, die alles in den Arsch gesteckt kriegen und dann, wenn sie erwachsen sind, merken, huch, funktioniert aber, das Leben funktioniert so aber nicht. Na, dann könnte ich mir vorstellen, gut, die müssen auch mal etwas nachholen an ihrer Frustrationstoleranz und nicht andere Probleme machen. Ne?
Und ich glaube, da gibt es andere Methoden als.
Also ich zweifle dran, dass über Feuer mit Feuer bekämpfen, da über Abwertung, Destruktion, Grenzüberschreitung, weiß ich nicht, ob da schon mal jemand irgendwas gelernt hat. Also erfreulicherweise nimmt ja auch Gewalt in der Erziehung zunehmend ab, weil auch die ganze Forschungslage irgendwie zu dem Ergebnis kommt, das bringt nichts. Also das führt zu angepasstem Verhalten, genau wie du sagst.
Zu überangepasstem Verhalten
und in der Regel können gerade Männer, die gewalttätig geworden sind, immer irgendeine Geschichte erzählen, wann sie selber Grenzüberschreitungen und Gewalt erlebt haben. Sei es durch die Eltern, die Familie, in der Jugend und das immer relativiert haben. Ja, ich war aber auch ein schwieriger Jugendlicher. Ich war auch ein scheiß Kind. Ich habe dann auch verdient, wenn mein Vater bla 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 bla.
Und das sind immer die Bewertungen der Eltern.
Genau. Genau.
Ja, das habe ich auch schon leider sehr oft gehört. Ne? Also auch. Ich habe ja mal soziale Trainingskurse gemacht mit einem Kollegen, also für straffällig gewordene Jugendliche. Und in der Biografiearbeit in dem Teil, da war ist das sehr häufig, die Teilnehmer die Formulierung genutzt, ja, ich war halt ein schwieriges Kind. So.
Ja.
Und immer, nee, du warst ein Kind. Ne? Schwierig fanden das deine Eltern, die waren einfach überfordert.
So. Ja.
Und die Gewalterfahrungen führen ja häufig dazu, dass wir keine Strategien entwickeln, um uns da irgendwie zu wehren, ne? Oder was heißt zu wehren, uns da abzugrenzen. Da geht einfach nur aushalten.
Ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, Männer, die Gewalt ausüben, haben so Geschichten und Männer, die das erleben, halt auch. Ne? Also auch Männer, die Gewalt in ihren Beziehungen immer wieder erleben und haben einfach keine andere Strategie, weil die wissen, das gehört dazu oder glauben das.
Und ich habe da deswegen nochmal, wenn mir das wichtig ist, nochmal den Fokus drauf zu legen, weil diese Vermischung von gewalttätig, destruktiv und aggressiv, glaube ich, ist wirklich ein Problem, das auch durch Medien und die Alltagssprache dazu führt, dass Männer erstmal sagen, ich will nicht so ein Mann sein, ich will kein aggressiver Mann sein. Dieses Dogma irgendwie zu haben, diese Idee, ich will kein aggressiver Mann sein, aber gar nicht genau wissen, was das denn heißt. Ich will kein Mann sein, der mal wütend ist. Ich will kein Mann sein, der mal seinen Ärger zeigt. Ich will keinen. Also was heißt das, ne? Und da glaube ich, schwingt eben genau die Gefahr mit, dass wir halt ich muss diese Energien und Gefühle im Zweifel erstmal unterdrücken, weil die sind schlecht.
Ja.
So, das ist etwas Schlechtes. Und es gibt immer das Risiko, dass wir uns destruktiv verhalten. Das Risiko gibt es immer. Aber ich glaube, viel größerer Teil des Problems ist es tatsächlich dieses Aushalten und darauf warten, irgendetwas zu überstehen und die eigenen Bedürfnisse so aus dem Blick zu verlieren. Und das ist genau das, was du sagtest. Ich glaube, diese Sätze, Gewalt ist keine Lösung, wer schreit, hat Unrecht und so weiter und so fort. Das sind alles so Sprüche, die wir kennen, ne? die aber wirklich auch so aus dem, wie streiten wir denn richtig? Streitkultur, wie du es gerade sagst, ne? Wie streiten wir denn richtig? Was ist erlaubt, was ist verboten? Und sich daraus mal, es gibt da kein Handbuch für.
Also ja, es gut, gibt Gewalt kein, ist schon verboten.
Ja, nein, genau. Es gibt ja ganz klar in jeder Gesellschaft auch geregelt ein Strafgesetzbuch, aber ja. Beziehungen, also da auch mit Bewertungen, ich sag mal so, zurückhaltend sein. Also ja. Schon auch eine klare Haltung, das wissen doch alle, wir machen Gewaltberater, wir wollen ja genau Menschen befähigen, aggressiv für ihre Bedürfnisse einzustehen, ohne die Grenzen anderer zu überschreiten oder zu verletzen, soweit das geht. Soweit es geht. Das ist nicht immer leicht, aber das ist ja ein Ziel unserer Arbeit.
Ja.
Aber genau dazu kommen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Dazu zu kommen, sprachfähig zu werden.
Ja, sprachfähig zu werden und nein, finde ich nicht wieder. Den eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu haben. Gerade ist schon alles gesagt. Ich hatte gerade irgendwas Schlaues, aber jetzt ist es weg. Der Cliffhanger.
Dann, also um da mal einzusteigen.
Ja, steig mal ein,
also,
bevor ich hier rumstammel.
Beim Streiten, selbst wenn es.
Ja, genau. Darf ich jetzt, weiß ich es wieder, ne? Also nicht,
schön,
in die
wenn ich helfe.
Nicht in die Bewertung zu kommen.
Ja.
Also, was ist in Anführungszeichen schlimmer? Also, jetzt auch, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ein Paar, was sich mal 5 Minuten anschreit und irgendwie diese Energie rauslässt und das auch haben kann, ne? Oder ein Paar, was irgendwie 3 Tage sich anschweigt und nicht mehr miteinander redet, was ja auch viel Energie kostet, sich da irgendwie aus dem Weg zu gehen. Bei dem einen kommen schnell mal die Nachbarn dazu und sagen, da total aggressives Ehepaar. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf und meine Frau und ich sitzen da manchmal am Balkon und horchen so, man hört halt, was in der Nachbarschaft umgeht und irgendwo ist ein Paar, das schreit ganz laut und wir horchen immer und ich denke immer, solange beide sich anschreien, so ist okay, ich habe durch 3 Wohnungseinheiten kriegt man mit, ja, die streiten sich jetzt, die sind enttäuscht, die schreien sich an und habe aber irgendwie überhaupt nicht die Sorge, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert, so, und ich glaube, es gibt umgekehrt, wie ich irgendwo Familien, die schweigen sich da über Tage an und keiner redet miteinander und wartet darauf, dass der andere ihn erlöst. Ja, und da sind Streitkulturen so vielfältig und wir kriegen in Schule und Erziehung immer nur, nicht immer, aber oft halt immer nur dieses angepasste
ja.
Verhaltensmuster angezeigt. Ne?
Also dieses überhebliche, ja, wer schreit, hat Unrecht. Ne?
Ja.
Also derjenige, der diesen Satz erfunden hat. der Welt keinen großen Dienst erwiesen, ja, also zumindest.
Der konnte nicht gut schreien.
Nee, der war auf jeden Fall aggressionsgehemmt.
Ja.
Oder die.
Ja.
Wer auch immer, diese Person.
Ja und das ist, ich denke immer so, das ist so ein bisschen für Streitkultur. Es gibt so, ich bin ein großer Fan von der gewaltfreien Kommunikation, weil ich finde, dass es gibt wirklich ein gutes Gerüst, dafür zu gucken, erstmal zu beobachten, dann zu gucken, welche Gefühle gibt es, welche Bedürfnisse habe ich und worum will ich dann jemanden auch bitten. Ne? Und auch da, wenn ich zu sehr auf der Bewertungsebene rumhacke, ne, dann kann ich das natürlich auch irgendwie wieder alles ad absurdum führen am Ende. Ne? Aber wirklich sich erstmal Zeit zu nehmen und in sich hineinzuspüren, ja, das ist, das sagt man mal so leicht. Ne? Ja, was willst du denn? Ja, keine Ahnung. Da fängt es ja manchmal schon an, dem auf die Spur zu kommen.
Ja, und das ist ja auch schon mal eine Aussage. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, was ich will. Krieg mich nicht zum Packen. Und du hast mal gesagt, ne, diese Formulierung, ich habe so einen Stein im Bauch, weiß gar nicht, wohin mit mir. Das ist ja auch schon eine Aggression, das nach außen zu tragen.
Ja.
Ne, bevor dieser Stein dann irgendwann wo wir den Stein in einen Steinschleuder packen und jemanden damit dann verletzen.
Genau. Ja. Ja, Jan.
Ja.
Ja.
Ja, ne?
Ich habe meine Aggressionen verbraucht für diesen Podcast. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ich glaube, das ist gut. Ja, ist rund.
Gut und rund.
Ist gut.
Ja.
Lach nicht, Junge.
Entschuldigung.
Jetzt werde ich aggressiv.
Ja, Alter, du machst mich, guck nicht so blöd, ey. Mach mich aggressiv.
Ja. Ist auch geil, du machst mich aggressiv.
Ja, cool, jetzt haben wir noch im Abgang noch eine schöne Kurve gekriegt. Also auch sprachlich interessant, wie wir oft das Erfüllen oder nicht Erfüllen unserer Bedürfnisse oder unserer Gefühle andere in die Schuhe schieben wollen oder anderen so unterjubeln wollen.
Ja, projektionsmäßig.
Ja.
Ja, du hast doch geguckt. Kein
Ja,
Wunder, dass du
genau.
jetzt eine hängen hast.
Ja,
Oder?
genau. Ja. Gut, ja. Alles, was ihr über Aggressionen wissen wolltet oder nicht, oder was wir glauben, darüber zu wissen, haben wir in diesem kleinen
Oder was wir glauben, dass ihr das wissen solltet.
handlichen Podcast verpackt. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldung, Resonanz, Shitstorm-mäßigen Widerspruch,
Spam-Mails.
ja, Spam-Mails sowieso, Themenwünsche, schreibt mir gerne über emr-podcast@skmev.de, emr für echte Männer reden-podcast@skmev.de, und ihr findet uns auch in einem mäßig gut gepflegten Instagram-Kanal. Das heißt, wenn ihr da nach echte Männer reden sucht, findet ihr mich auch. Da könnt ihr auch an mich und an Jan und dann das ganze Arbeitsfeld Nachrichten hinterlassen. Das ist leider ein Kanal, den ich nicht so aggressiv pflege, wie ich es mir wünsche. Genau, aber das wird auf jeden Fall auch gelesen, und da könnt ihr uns erreichen, und da sind wir auch aktiv.
Jawohl.
Und wo bist du noch aktiv jetzt, Jan?
Ich werde jetzt mit dir hier noch einen netten Nachmittag verbringen, denke ich.
Ja, das sehen wir noch. Aber wir können erstmal anstoßen, oder? Ja, Jan, es ist mir eine Freude, mit dir zu podcasten. Da komme ich einem
Sagt man
wichtigen
das so?
Bedürfnis von mir nach.
Sagt man Podcasten?
Ja. Ja,
Eingedeutscht.
genau.
Ja, mir
Wusstest du,
macht das
dass
auch viel
das
Spaß.
ist nach dem Begründer, nach Carsten Pott benannt?
Hat der das Pottbier erfunden?
Genau. Sind wir eigentlich schon in der Abmoderation? Nee, ne?
Ja,
Also,
ich frage
ach
mich
so.
gerade, was
Ja,
das
genau. Ich bin ja schon
war.
so im Blödsinn-Modus. Also, liebe Menschen, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund in dieser Nicht-Corona-Folge. Ja, wie gesagt, ich bin schon im Blödsinn-Reden-Modus. Ich weiß nicht, ob du schon was noch was Wichtiges zu sagen hast.
Ich habe alles Wichtige gesagt, das ist jetzt eine Stunde lang gewesen. Ich habe
Ja. Das war der Podcast Echte Männer reden.
mit Jan.
Und Rüdiger.
Und
Und
wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören
ja,
uns.
hören. Ne?
Wir sehen uns, die anderen hören uns.
Dann aber jetzt zurück.